Ihr kennt wahrscheinlich das Vorher-Nachher-Spiel. Euch wohl bekannt, es wird immer mal wieder gern gespielt. Am häufigsten sieht man es bei solchen Sachen. Links das Bad mit dem Schaum aus den 70er und rechts dann das, die Wohlfühl-Oase. Und kennst du gerade weiter, Astrid? So, nächstes Thema ist so das Thema irgendwo aus Gewicht, wenn man so Vorher-Nachher-Bildern sieht. Und nochmal eins habe. Ja, nochmal eins bitte weiter. Es geht nur um Thema Frisur. Ihr kennt das auch so. Vorher-Nachher. Oder vielleicht kennt ihr es auch nicht. Meistens sieht man solche Sachen ja in den Zeitungen, die beim Friseur oder beim Zahnarzt im Wartezimmer drin sind. Und die werden da ja nicht müde, so Menschen auszustellen, die vorher ein bisschen, sage ich mal, geräumig waren, wie Gott sie geschaffen hat und McDonald's sie geformt hat. Und die sind dann plötzlich Models oder Modellathleten. Und das soll ja dann ein bisschen dazu animieren, dasselbiges auch zu tun und vielleicht irgendein Schlankheitsmittel zu kaufen, was eigentlich sinnlos ist. Manchmal klappt es auch nicht so arg. In unserem Text geht es auch um so Vorher-Nachher-Vergleich. Und jetzt, Astrid, nochmal eine Seite weiter, dann könnt ihr den Text mitlesen. Wir haben nicht den Text, den wir jetzt bei uns auf dem Plan hin, durch das, was wir Gäste in Silminger waren und dort der Textplan vom Christusbund gilt, haben wir uns an den Textplan gehalten. Wir hoffen, ihr seht uns nach. Ich möchte den Text uns lesen, aber ihr könnt auch gerne mitlesen. Es ist überschrieben, das neue Leben als Geschenk der Gnade nach der revidierte und eine ganz neue Luther 2017 Übersetzung. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Wille des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Kindern wie auch die anderen. Von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Jetzt, vielleicht geht es euch anders, aber ich muss solche Texte immer fünfmal lesen, bis ich ein bisschen was verstehe. Das sind immer so viele Komma und Zeichen und Sprünge für mich. Trotzdem, wenn man es dann ein paar Mal sich vor Augen hält, dann wird es ein bisschen klarer. Ich versuche es mal in zwei Punkte einzuteilen. Grundsätzlich ist es mal ziemlich radikale Rede, wie ich finde, vom eben diesem Vorher und eben Nachher. Das Vorher ist, ihr wart tot, schreibt der Paulus, und ein tolles Nachher, aber Gott hat euch lebendig gemacht. Das ist so die Botschaft aus den ersten paar Verse. Das Vorher wird in sehr dunkle Farbe gemalt. Ihr Leben jenseits von Gott kann man kein Leben nennen. Ihr wart in Hell's Kitchen, also in Teufels Küche, im Vorhof zur Hölle. Paulus sagt's noch drastischer. Ihr wurdet von einer dunklen Macht besessen und geritten, die euch immer tiefer in den Schlamassel zog. Jenseits vom Leben mit Gott, das ist kein neutraler Raum, in dem man sich's einrichten könnte, schon gar nicht fromm, vielleicht einigermaßen anständig. Jenseits vom Leben mit Gott, das ist Hell's Kitchen. Und wenn ich mich noch so bemühe, ein anständiger Mensch zu sein, Martin Luther hat es einmal mit einem Reittier verglichen oder uns mit einem Reittier verglichen, entweder Gott oder aber sei Widersacher reiten, besitzen, führen, leiten uns. Ein drittes gibt's nicht. Und das sind jetzt keine moralische Kategorien, das fragt nicht nach gute oder nach schlechte Menschen, es geht einfach um Besitzverhältnisse, von wem bin ich besessen, ob mein Leben bei Gott beheimatet ist oder ob ich mich ihm verweigere. Jenseits vom Leben mit Gott, Paulus meint, da kommen wir her. Alle, wie wir auch da sitzen, das ist unser Ausgangspunkt. Dann gleichzeitig wieder eine spannende Beobachtung, dann ist nämlich die Verlorenheit, Hell's Kitchen, nicht das Ende. Das ist aber unser Vorher, nicht das Vorher von irgendwelchen schlimmen Leid. Umso leuchtender malt Paulus das Nachher. Gott selbst hat es nicht dabei belassen. Gott ist hier nicht der, der Menschen am Ende in die Hölle verdammt. Nein, er ist hier derjenige, der die Menschen aus der Hölle herausholt. Also genau das Gegenteil. Aus Toten macht er Lebendige. Vorher tot, Jahre auferweckt, vorher ohne Gott, jetzt mit Jesus, vorher Kinder des Zorns und jetzt von einer großen Liebe beschenkt. Vorher in Hell's Kitchen, jetzt Ehrengäste mit an seinem Tisch zu sitzen und vorher wirklich arme Schweine, jetzt reich beschenkt. Selig nennt es Paulus, gerettet, nach Hause gebracht, zutiefst ins Lot gerückt, den inneren Nordpol gefunden, aus der Hölle befreit. Wenn man im Evangelium vom verlorenen Sohn hört, ist es der gleiche Gedanke. Als der Vater das verlorene Kind im Arm hält und das Fest beginnt, da ruft er aus, ihr kennt das, dieser mein Sohn war, was war er? Er war ein bisschen schwierig, leider nicht ganz religiös, deutlich hinter der Erwartungen zurückblieben. Eben nicht perfekt, aber wer ist das schon? Nein, der Sohn, der war mausetot. Und weil er nicht beim Vater war, und jetzt ist er durch das Zurückkommen zum Vater wieder lebendig. So sieht der Paulus das hier. Vorher tot und nachher lebendig. Und der Abschnitt scheint ihm auch sehr wichtig zu sein. Er redet nicht nur von vorher und nachher, er redet da auch von nicht und sondern. Nicht aus uns heraus wurde dieses persönliche Ostern möglich. Nicht durch Werke, nicht durch Frömmigkeit, nicht durch den tapferen Schluss, jetzt ein besserer Mensch zu werden. Auch nicht durch Beten, nicht durch weniger Sündigen, nicht aus uns, sein Werk, seine Tat, ausschließlich. Nicht wir, sondern er. Darum ist das Ganze auch belastbar, unzerstörbar, unkaputtbar, darf man heute sagen. Und nicht nach der Logik, tu das, tu jenes, gib dir mehr Mühe, opfere, verzichte, tu gute Werke, sei fromm, die Leiter rauf, immer höher. Mal gucken, ob es am Ende reicht, vielleicht, aber auch nicht. Nicht irgendeine Logik, sondern das Erbarmen, die Liebe, die Güte und einfach die österliche Kraft Gottes bewirkt es. Dann kommt man an einen Punkt, bei dem man sich natürlich fragt, was macht diese extreme Rede des Apostels jetzt mit meinem Leben oder wie verhält sich es in unserem Leben? Das Problem besteht auch darin, dass für die meisten von uns das Vorher ja gar nicht so düster war und das Nachher auch nicht so extrem glänzend aussieht. Es erschließt sich doch auch nicht so leicht zu glauben, dass das Leben ein Vorhof zur Hölle war, oder? Man sieht unserem Alltag nicht unbedingt an, dass es im Leben ein Vorher und ein Nachher gab oder jetzt ein Nachher gibt. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. So steht es im Text drin. Das nehme ich im täglichen Kampf am Arbeitsplatz etwas anders wahr. Ich lebe in einer Welt, in der es im Wesentlichen nach Werke geht, was jemand ist, und in der das Rühmen zum Grundinventar jeder Unterhaltung zählt. Wie geht es denn zu in meiner Welt? Durch Anstrengung und Mühsal, über alles Maß hinaus, sind wir anerkannt durch Leistung und das nur aus uns, nur aus euch. Mein Verdienst ist es, aus meinen Werken, damit ich gut dastehe, gerühmt und anerkannt werde, um ein gutes Gefühl zu haben. Das ist die Logik, die ich sehe, im Beruf, in einer Hochleistungsgesellschaft bis zur Erschöpfung. Und ändert jetzt mein Glaube an den gütigen Gott daran etwas? Ist es im Nachher anders als im Vorher? Ändert sich mein Beruf dadurch oder mein Wirken im Beruf? Und noch ein zweites, das dazugehört. Paulus schreibt, ihr wart tot in den Sünden und Übertretungen, jetzt aber mit Christus lebendig gemacht. Wenn man ein bisschen selbstkritisch und achtsam mit sich umgeht, merkt man, wie unzureichend wir immer und noch immer sind. Es hapert manchmal an alle Ecken und Enden. Eben und gerade auch im Nachher, wenn dann die Liebe auf der Strecke bleibt, wenn uns die Weisheit fehlt, wie uns Ungeduld umtreibt, Angst, Sorge, Gier, vielleicht sogar Geiz und Verbitterung, Unzulänglichkeit eben, wie sie bei uns Menschen sind. Ich habe es am Anfang gesagt, den Text von Paulus muss ich eigentlich, habe ich auch gemacht, x-mal lesen. Es ist nicht immer einfach, ihn zu verstehen. Ich sage aber, es liegt nicht an Paulus, es liegt bestimmt an mir. Ich verstehe nur einfach nicht immer, was er sagen will. Ich bemühe mich dann sehr. Aber an der Stelle, er weiß es, wie das im Nachher aussieht. Er kennt die Mühsal vom betrieblichen Leben. Ihm ist Versager vertraut. Er schrieb die Epheser ein bisschen später, dass er sich auch noch tüchtig ändern soll. Und dass es nicht der Himmel ist, in dem sie jetzt lebt. Es ist immer noch ein Kampf möglich, insbesondere ein Kampf gegen dunkle Mächte, die da auf uns durchaus auch einwirken. Was ist denn aber der Unterschied zwischen vorher und nachher? Es muss ja einen geben. Kurzum, es ist Jesus, der den Unterschied ausmacht. Nicht unsere Lebensumstände, die Hinsicht nicht geändert. Die gehen nach wie vor ins Geschäft und mein Umfeld ist nahezu dasselbe. Jesus macht den Unterschied. Unsere Lebensumstände, die Hinsicht nicht geändert, als Gott uns zum neuen Leben erweckt hat. Und auch die Mühsal der Arbeit in einer Leistungsgesellschaft. Auch nicht die Fähigkeit zu versagen und in die große Aufgabe des Lebens dann nicht gewachsen zu sein. Nicht die Nöte in sich geändert, die um uns und um uns herum tobet. Verändert hat sich eines. Wir sind mit all dem nicht mehr Kinder des Ungehorsams und Kinder des Zorns, und wir werden nicht mehr geritten vom dunklen Herrscher, sondern wir sind mit alledem bei Jesus angekommen. Und er geht jetzt mit uns hindurch. Wovon Paulus schreibt, ist im Grunde genommen ganz einfach. Bei Gott ist genug Liebe und Stärke. Er hat genug Liebe und Stärke gehabt, uns aus unserer Verlorenheit rauszuholen. Dann wird er mit dem Rest auch noch fertig. Genug Liebe und genug Stärke. So ist das. Durch unser Unvermögen, das sich wieder und wieder zeigt, wenn es mal wieder ohne Gott gegen unseren Nächsten geht. Durch unsere Not, wenn uns Seele und Leib verschmachtet und uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Er nimmt uns aus all dem nicht raus, aber der Unterschied ist, er geht mit uns hindurch. Er hat genug Liebe und Stärke. Den größten Schritt hat er schon gemacht und uns durch Jesus und mit Jesus zum neuen Leben erweckt. Den Rest wird er auch noch tun. Heißt für uns, wir können jetzt stocknüchtern auf die Welt und unser Leben sehen und doch nicht verzagen. Im Gegenteil, wir dürfen voller Hoffnung weitermachen, denn er hat genug Liebe und Stärke für jeden von uns. Er hat genug Liebe und Stärke für Mose gehabt und vor allem für sein ewig motzendes Volk. Wir kennen die Geschichte. Er hat auch genug Liebe und Stärke für Jonah gehabt, der ihm einfach davonlaufen wollte. Er hatte genug Liebe und Stärke von Petrus, der ihn kleinlaut verraten hat. Er hat genug Liebe und Stärke von Hiob gehabt, der sein Leiden nicht mehr verstand. Er hat genug Liebe und Stärke von Zachäus gehabt, der ein korrupter Finanzherr war. Liebe und Stärke Gottes, das hat einen Namen, das ist Jesus. Jesus ist Gottes Liebe und Stärke und er geht mit durch Tiefe, durch Stress, durch Krankheit, durch Versagen, durch Traurigkeit, Abschiedsschmerz, wenn alles zu viel wird. Er geht mit und bringt uns durch. Jesus, Gottes Liebe und Stärke, das reicht auch für uns. Und wenn ich mal wieder denke, ob es denn auch wirklich für mich reicht, dann darf ich mir getrost den zweiten Part aus unserem Text vor Augen halten. Allein seine Gnade genügt. Sola gratia. Habe ich lateinisch gelernt. Was heißt denn Gnade? Finde ich ein sehr anspruchsvoller Begriff oder ein anspruchsvolles Thema, über das zu reden, nicht ganz einfach ist. Es ist für mich ein mächtiges Wort, das man ja auch nur irgendwo schwer fassen kann und in ein paar Minuten wird man es auch nicht hinbekommen. Gnade ist jetzt auch nicht etwas, von dem ich mir drei Pfund kaufe und mit heimnehme und dann getrost zu Hause sitze und dann von den 3 Pfund Gnade eine Weile zehren kann. Gnade meint Begnadigung. In unserem täglichen Wortschatz kommt das Wort Gnade eigentlich kaum mehr vor, spielt keine Rolle mehr. Wir kennen es nur aus dem Bereich des Rechts oder der Justiz, wenn Menschen, die ihr Verbrechen begangen haben und Teil ihrer Strafe abgesessen haben, dann haben sie die Möglichkeit, ein Begnadigungsgesuch zu stellen. Dem kann dann stattgegeben oder auch nicht. Ich kenne es nur, wenn das und das nicht passiert, dann gnade dir Gott. Das kennt ihr da wahrscheinlich schon auch, den Begriff hat man mal. Und das meint dann, Gott sei dir gnädig. Was Gnade bedeutet, will ich mal einmal sehr drastische Beispiel versuche deutlich zu machen. Stell euch mal vor, ihr habt Kinder und jemand bringt dein Kind um. Unvorstellbar. Es gibt dann 3 Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Die erste Möglichkeit ist, dass man dem Mörder nachgeht, versucht ihn zu schädigen, wo es nur geht, und wahrscheinlich versucht ihn selber zu töten. Und dann ist es Rache. Zweite Möglichkeit, man schleppt ihn vor das Gericht und sorgt dafür, dass ihm der Prozess gemacht wird. Dann ist es Gerechtigkeit. Und die dritte Möglichkeit ist, dem Kindsmörder zu vergeben, ihn in seine Familie aufzunehmen und ihn fortan am Tisch sitzen zu lassen. Das wäre dann Gnade. Das Beispiel ist für uns, aber zumindest für mich, jetzt nicht vorstellbar. Ich will mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Ich habe auch noch nie jemand gehört, oder von jemand gehört, dass der Mörder seines Kindes in der Familie aufgenommen worden ist. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Aber genau das macht Gott. Unsere Sünde hat sein Sohn Jesus umgebracht. Er starb und wir können dadurch seine Kinder werden. Das ist Gnade. Wenn das kein Grund zur Freude ist und wir uns daran nicht mehr freuen können, dann ist uns wahrscheinlich nicht mehr zu helfen. Und das Überwältigende kommt, oder das Überwältigende ist, wir müssen dem überhaupt nichts hinzufügen. Wir können dem auch nichts hinzufügen. Gott ist gnädig, ohne dass wir das uns verdienen müssten. Wie sollten wir auch immer was geben für dieses Geschenk der Gnade? Auch da wieder ein Beispiel dazu. Stell dir vor, du und noch viele andere sind beim Bundespräsidenten, jetzt noch Joachim Gauck, im Schloss Bellevue in Berlin eingeladen. Er hat ein herrliches Abendessen vorbereitet, Tische sind voll erlesenster Sachen, es gibt wunderbare Dinge, hast einen ganz tollen Abend, super Programm, trinke und esse, bis nehme Gott, bis einfach zu viel ist. Die Stimmung ist genial und am Schluss begleitet dich der Bundespräsident persönlich zum Ausgang und er verabschiedet dich. Im Hinausgehen machst du noch schön dein Geldbeutel auf und drückst ihm 5 Euro in die Hand und sagst, vielen Dank, Herr Bundespräsident, es war ein schöner Abend. Was wird er wohl denken? Eigentlich ist es Unverschämtheit. Das wäre wahrscheinlich beleidigend für ihn. Aber genauso machen wir das als Christen manchmal mit Gott. Wir nehmen Gottes Gnade an und meinen, ihm was geben zu können. Vielleicht ist das auch beleidigend für Gott, ich weiß es nicht. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Wir dürfen an seinem Tisch sitzen und er schenkt uns alles, was wir brauchen. Völlig umsonst oder andersrum völlig kostenlos. Der Unterschied zwischen umsonst und kostenlos mache ich jetzt nicht. Aber das ist Gnade. Gnade macht unser Leben auch reich. Es ist eine neue Grundstimmung im Leben. Ich muss mir nicht selbst behaupten und ständig in der Angst leben, dass es reicht oder was ich bin, was ich kann, was ich leiste, in der Sorge, was ich auch wert bin. Gnade beschreibt eine größere Wirklichkeit, in der ich mich geborgen fühle, trotz alledem, was dagegen steht, einschließlich vielleicht meiner schlechten Meinung, die ich über mich selbst habe. Gnade erlöst mein Leben aus der Beschränktheit, sie macht dankbar, nicht nur fürs Wohlergehen, sondern dass ich es bin, der mit dem Größten, mit Gott selbst direkt in Kontakt treten darf, dass ich mit ihm zu tun haben darf. Deshalb auch Gnade bei Problemen, Leid und Krankheit erfahren darf. Gnade kennt keine Grenze. Denkt an Petrus, der hat Jesus verleugnet und sagt, nee, den kenne ich nicht. Und das, obwohl er ziemlich lang jeden Tag mit Jesus unterwegs war. Aber Jesus, was macht er? Er gibt ihm eine zweite Chance. Und irgendwann zieht Petrus als Prediger durchs Land und ist Menschenfischer. Oder Zachäus. Er war ein Geldwäscher der Extraklasse. Aber Jesus setzt sich zu ihm und hört ihm zu. Und denke dann, den Verbrecher am Kreuz, der wurde hingerichtet, weil er einen ziemlichen Mist gebaut hat. Aber Jesus hat ihn mit ins Paradies genommen. Zum Schluss ein schöner Satz, den ich herausgefunden habe, den hat ein amerikanischer Theologe gesagt. Der geht im Englischen, when God is involved, whatever he begins already has the end inside. Das heißt so viel, wenn Gott beteiligt ist, hat alles, was er anfängt, sein gutes Ende schon in sich. Wenn Gott beteiligt ist, dann hat alles, was er anfängt, sein gutes Ende schon in sich. So ist es, seit wir aus Hell's Kitchen, aus Teufelsküche raus sind und in der Gemeinschaft mit Jesus leben. Er hat angefangen und dieser Anfang hat sein gutes Ende schon in sich. Er kommt eben durch Gnade, auch mit solchen Leuten wie mir, wie uns, zum Ziel. Soweit zum ersten Abschnitt.